Ja, herzlich willkommen hier in der Färberei zum 11. Wüstentalk. Mein Name ist Roland Bruß. Zusammen mit meiner Kollegin Daniela Raimund haben wir vor ein paar Jahren diesen Wüstentalk initiiert und die Annette Hager als Moderatorin gewinnen können. Ja, wie immer werden wir herzlich willkommen, auch ganz besonders nochmal an dich. Und wie immer werden wir bei dem Wüstentalk einen Audio machen und daraus entsteht ein Podcast, wo der eine oder andere von euch das nochmal nachhören kann, die Veranstaltung. Stellen wir dann ins Netz auf unsere Webseite. Und wie so oft wird die Dani auch Fotos machen. Und wer nicht auf dem Foto sein möchte, der möge doch bitte signalisieren, wenn das der Fall ist. Ja? Gibt es jemanden, der nicht drauf sein will? Okay, danke für das Einverständnis. Dann würde ich sagen, übergebe ich an Annette und wünsche uns einen ganz interessanten und sehr persönlichen und wie so oft speziellen Abend.
Es ist, ich weiß gar nicht, der wievielte Abend, der unter der Überschrift Transit läuft heute Abend. Ich glaube, der dritte oder der vierte. Der letzte Abend war jedenfalls auch schon unter Transit dieser Zeit gewidmet, in der wir jetzt leben. Da hatten wir es überschrieben mit zwischen Regenbogen und Rollback, weil wir gesagt haben, wir leben in so einer Zeit, die noch nicht so entschieden ist, wo sie hingehen will, ob es nach vorne geht oder ob es zurückgeht. Und inzwischen könnte man, wenn man böse ist, sagen, sie hat sich entschieden, es geht irgendwie den Berg runter. Das ist so ein Eindruck, den man im Moment gewinnen kann, weil alle Nachrichten exorbitant schlecht sind. Von Konflikten, von Kriegen, von einer Krise jagt die andere, von gesellschaftlichen Spannungen, von Rechtsextremismus, der überall zunimmt. Dazu noch ein Kanzler, der, manche meinen unabsichtlich, das auch noch fördert. Wachsende Ungleichheit, das sind so die Nachrichten, die wir jeden Tag irgendwie abbekommen. Und viele reagieren darauf, indem sie sich schon das alles gar nicht mehr antun wollen. In dieser unentschiedenen Zeit, ich habe jetzt ein Zitat gefunden von Antonio Gramsci, dem italienischen Philosophen, der gesagt hat, wenn die alte Welt stirbt und die neue ist noch nicht geboren, kommt die Zeit der Monster. Und das Gefühl könnte man im Moment haben. Jetzt sprechen Medienwissenschaftler, Psychologen davon, von einer kollektiven posttraumatischen Belastungsstörung, von einer ermüdeten Gesellschaft, die nicht mehr kann, mit allen Symptomen, die wir so aus der Traumaforschung kennen, Angststörungen, Rückzug, Depressionen. Und da machen eben manche zu und sagen, ich gucke jetzt mal, wie ich durch den Tag komme, ich mache Yoga und gehe in den Wald und achte auf mich selber. Das ist eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Eine andere ist, trotz und alledem jetzt erst recht laut zu werden, sich einzumischen, zu sagen, Demokratie ist eine Mitmachveranstaltung, wenn wir jetzt nicht laut werden, wer dann? Das sind so die Zwischenpole, von denen heute hier die Rede sein soll. Aufbruch oder Rückzug. Und woher nehmen wir die Zuversicht, die wir jetzt gerade bräuchten? Wie kriegt man die? Und dabei geht es nicht um Schönreden und es geht auch nicht darum, irgendwas auszuhalten, sondern eben wirklich die Frage, mit welcher Haltung kommen wir jetzt gut und besser durch diese Zeit. Wir haben wieder Gäste eingeladen und der Ablauf ist so, wie er immer ist. Ich gehe rum, spreche mit Menschen, stelle Gäste vor, die was zu sagen haben. Alle, die sich einmischen wollen, sind dazu herzlich aufgefordert. Und am Anfang vielleicht mal ganz spontan ein Wort, so um so ein bisschen so ein Stimmungsbild zwischen Rückzug und jetzt erst recht. Wie ist die Stimmungslage? Ein Wort oder ein Satz.
Und dann auch noch als Erster. Nicht hoffnungslos.
Jetzt aber?
Naja, lieber gerne in Rente gehen.
Was?
In Rente gehen.
In Rente gehen. Also auch eher mal ein Rückzug.
Niemals aufgeben.
Volle Kanne jetzt erst recht.
Immer wieder neue Hoffnung schöpfen durch irgendwas.
Hoffnung hast du gesagt. Was ist denn der Unterschied zwischen Hoffnung und Zuversicht?
Gute Frage, die gebe ich an dich weiter.
Ja, ich habe da viel drüber gelesen und gehört und das können wir vielleicht, also so die allgemeine Definition ist zu sagen, Hoffnung ist das, wenn ich hoffe, dass morgen das Wetter besser wird oder wenn ich hoffe, dass Friedrich Merz irgendeine Eingebung hat. Zuversicht wäre zu sagen, ich bin zuversichtlich, dass unsere Proteste irgendwas bewirken werden. Ich bin zuversichtlich, dass ich mich bei dem Wetter morgen richtig anziehen kann. Also die Zuversicht schließt die eigene Person mit ein und schließt, vielleicht kommen wir da heute zu, Handeln mit ein. Und Hoffen ist eben so ein eher passives, hoffen wir mal. Aber wir kümmern uns ja heute um die Zuversicht.
Ist nicht Zuversicht auch schon ein bisschen die Annahme, dass es ins Positive geht und Hoffnung ist offen?
Ja, ich glaube schon. Zuversicht kommt aus dem Althochdeutschen, habe ich gelernt. Ich kann das jetzt Althochdeutsch nicht weitergeben, aber es heißt auf etwas sehen. Also es ist auf jeden Fall nach vorne gerichtet und es ist auf jeden Fall eben eine Perspektive drin, die irgendwie nach vorne geht. Hoffen ist unbestimmter. Ich fange mal hier an. Ich stelle eine Frau mit Format vor, so heißt das, ne? Daniela Höhmann ist gerade ausgezeichnet worden. Gibt es diese Auszeichnung von der Stadt? Frauen mit Format, heißt so, ne? Profil, nicht Format, aber gut, ja, egal. Und Daniela ist Kommunikationsdesignerin. Sie ist die Herausgeberin und Chefredakteurin der Besten Zeit, die übrigens vorne am Ausgang rechts liegt zum Mitnehmen. Das sind jetzt nicht die aktuellen Hefte, aber das ist zum Beispiel ein Heft, wo die Oase und die Färberei drin vorkommt. Und es ist ein Kulturmagazin, das es über einige Jahre nicht gab und das Daniela wieder hervorgekrost hat und wieder aktiviert und wiederbelebt. Nachdem sie eine ganze Zeit lang raus war aus der Berufstätigkeit und vorher auch in der Agentur, in der Kreativbranche, nennt man es, glaube ich, Werbebranche, tätig war. Und diese Auszeichnung der Stadt hast du, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, auch dafür bekommen, dass du dich wieder in die Selbstständigkeit gewagt hast, dass du dieses Magazin machst und dass du dich stark machst für Themen wie Depression, Pflege kranker Angehöriger, weil, und beides sind Dinge, die du aus Erfahrung beschreiben kannst. Warum ist dir das wichtig, darüber zu sprechen?
Warum ist das wichtig? Das ist immer noch ein Tabuthema. Man redet ganz viel nicht über Krankheit. Man redet, es gibt immer so einen Schlagwechsel im ganz alltäglichen Gespräch. Wie geht's dir? Und man sagt eigentlich meistens gut. Ich habe schon mit 16 auch manchmal geantwortet, mir geht's nicht gut. Das irritiert die Leute total, genauso wie es Leute irritiert, wenn man sie lobt. Also das ist so gegenseitig. Und die Leute drehen sich dann auch eher um und wollen gar nicht wissen, warum es einem schlecht geht. Und also das Gespräch ist dann schnell zu Ende. Und die Pflege von Angehörigen gehört genauso dazu. Demenz, ich habe 2 Angehörige verloren durch Demenz jetzt kürzlich, noch meine Mutter. Mein Vater habe ich mitgepflegt mit meiner Mutter und auch das ist was, was so versteckt wird häufig. Also die Angehörigen, die dement sind, nehmen eigentlich nicht mehr am Leben teil, weil die können nicht mehr wirklich Fragen beantworten und nicht mehr an Gesprächen teilnehmen und so weiter. Das habe ich halt mehrfach erlebt, aber wir haben eigentlich immer versucht, jetzt zuletzt bei meiner Mutter, sie auch wirklich viel noch mitzunehmen. Ich habe die mit ins Freibad genommen, die konnte natürlich nicht mehr schwimmen, aber wir haben sie da in die Gastronomie gesetzt, wir haben abwechselnd, sind wir schwimmen gegangen und ich habe mit der Kreuzworträtsel gelöst, die sie natürlich nicht mehr lösen konnte und wunderbare Sachen gesagt hat. Aber ich muss sagen, gerade diese Erfahrung, dass ich sie so häufig mitgenommen habe und dass wir sie versucht haben, eigentlich immer mitzunehmen, hat gezeigt, wie viel, was das für ein Gewinn für sie war, was sie teilweise auch noch für unglaublich lustige Sachen gesagt hat. Und auf einmal hat die wieder angefangen zu rauchen zum Beispiel. Und ich habe so ganz irritiert geguckt und dann sagt sie, hast du ein Problem damit? Ich so, nee, Mama, mach mal. So. Und das sind dann eigentlich so auch die Momente, die es dann nochmal wirklich wertvoll machen und einem vielleicht auch, sage ich mal, den Abschied erleichtern dann so, der dann auch heftig war, aber ich habe einfach extrem viel Zeit mit ihr verbracht und ich fand es auch dann für sie eine Erlösung gehen zu können und ich sag mal, die Trauer ist natürlich da, aber lange nicht so schlimm, wie wenn jemand aus dem Leben gerissen wird und man auch nicht weiß, warum das jetzt sein muss, aber bei ihr wusste ich einfach auch, es reicht und es war gut, dass sie gehen konnte, so.
Und dieses Thema Demenz und Pflege mehr in die Öffentlichkeit zu holen, wie du sagst, das ist sowas, was viele verschweigen oder eben so heimlich vor sich hin ackern. Und deine eigene Erfahrung damit, Depression gehabt zu haben, aus dem Beruf aussteigen zu müssen und eine Zeit lang nicht arbeiten zu können, ist ja auch was, was immer noch, würde ich mal sagen, nicht vorgesehen ist in unserer Gesellschaft. Oder hast du das Gefühl, dass es wirklich besser wird?
Na, Depression ist halt keine Krankheit, so wie Krebs oder so. Es ist keine akzeptierte Krankheit. Ich will jetzt nicht sagen, dass das genauso schlimm ist wie Krebs, aber eigentlich doch auch schon. Weil viele Krankheiten, die einfach nur mit dem Körper zu tun haben, ich meine, Krebs kann natürlich auch psychisch bedingt sein, nimmt man eine Pille oder man wird operiert oder man hat irgendeine Form von Therapien. Und ich sage mal, eine psychische Erkrankung, die mich ja jetzt auch schon länger begleitet, ne? Also ich habe schon Depressionen, seitdem ich 16 bin und habe mich auch wacker gehalten die ganze Zeit. Aber irgendwann gibt es halt Situationen, wo ganz viele Faktoren eine Rolle spielen und dann wusste ich das auch schon ganz lange, dass ich wahrscheinlich einen Burnout habe und wollte aber auch keinen hängen lassen, weil ich war ja selbstständig und bin in einem Gefüge gewesen, wo ich einfach auch Performance leisten musste. Und diese Performance habe ich trotz dieser Erkrankung noch eine ganze lange Zeit auch gehabt, bis es dann einfach nicht geht. Man, das ist dann so wie so ein Bierdeckelhaus, was auf einmal zusammenfällt oder man pustet einmal und man liegt voll im Graben. Und dann auch wirklich so heftig, dass man einfach erstmal gar nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten. Also ich hatte mich schon so ein bisschen gefreut, ich könnte jetzt mein Kinderbuch schreiben. Aber ich war da monatelang einfach überhaupt gar nicht mehr in der Lage, zu irgendwas zu machen. Und das Abgefahrene ist so, dass in dieser Gesellschaft immer alles so fein ist. Man redet ja in Unternehmen über Pflege und Beruf und so weiter. Und man redet über ganz viele Dinge, die möglich sind, die aber dann eigentlich doch gar nicht möglich sind. Also ich habe die Pflege meiner Mutter während Corona, die ist ins Heim dann gekommen. Ich bin um 6 Uhr morgens aufgestanden, um möglichst viel Zeit zu haben, um das zu organisieren. Also die Pflege meiner Mutter zu organisieren, zu gucken, mit Ärzten zu sprechen und so weiter. Dann bin ich ins Büro gegangen und dann nach 18 Uhr habe ich dann weitergemacht.
Und wenn du das im Rückblick, also du hast versucht, es aufrechtzuerhalten, weiterzumachen, aus Verantwortungsgefühl auch anderen gegenüber, im Rückblick oder anderen etwas sagen, die in ähnlicher Situation sind. Das ist ja auch so eine Situation zwischen Aufbruch und Rückzug. Was ist der entscheidende Punkt gewesen? Oder würdest du im Rückblick sagen, das war auf jeden Fall falsch, ich bin völlig über die Kräfte gegangen. Wie bewertest du das im Rückblick?
Das kann man in der Situation, glaube ich, ganz häufig gar nicht bewerten. Also im Rückblick würde ich sagen, es ist super gewesen, dass das so passiert ist. Das hört sich jetzt ein bisschen brutal an, ist aber tatsächlich so, weil ich hätte es wahrscheinlich jahrelang gar nicht verstanden und dann wäre vielleicht noch was viel Schlimmeres passiert, Herzinfarkt und Dreck weckt oder so. Ich glaube, das sind immer alles Zeichen, die wichtig sind, die man aber in dem Moment auch nicht versteht. Denn ich meine, ich war mein ganzes Leben lang selbstständig. Für mich war das so wie, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also ich meine, ich war arbeitslos und dann hat man wirklich auch Existenzängste so ein bisschen, ne? Ich hatte Glück, dass ich eine gute Versicherung hatte, aber das sind dann auch, also ich sag mal, es ist auch gut, Medikamente zu nehmen, hört sich jetzt auch ein bisschen krass an, aber man hat so eine Leck-mich-am-Arsch-Haltung auf einmal und es ist nicht so schlimm. Also man denkt sich so, okay, ich mache das jetzt erstmal und gucke, dass es mir besser geht. Aber erst im Nachhinein muss ich sagen, also jetzt kann ich sagen, ja, es ist gut, dass das passiert ist, weil das war einfach eine heftige Zeit und auch die Bedingungen, die alle zusammengekommen sind, haben nicht gepasst und sind nicht gut fürs Leben gewesen. Und das kann ich heute gut sagen. Und ich kann viel stärker in meinem heutigen Arbeitsleben beurteilen, wann was nicht mehr geht und warum. Also ganz häufig weiß man da gar nicht, man arbeitet und ist in so einem alltäglichen Trott und liefert ab und man weiß ja gar nicht, warum es einem schlecht geht.
Also es war gut, dass alles zusammengekommen ist, weil es dich gezwungen hat, was zu ändern, genau. So gesehen. Und wenn du sagst, du lebst da schon so lange mit Depressionen, die ja nicht immer da ist und mal in Wellenform wahrscheinlich sich zurückmeldet und wahrscheinlich jetzt auch nicht mit dem Gefühl, das ist gebannt, sondern das ist irgendwo unterm Eis und kann wiederkommen. Was ist denn in so einem Lebensgefühl die Zuversicht?
Die Zuversicht liegt, glaube ich, tatsächlich in mir, weil ich weiß, ich bin eigentlich ein ganz starker Mensch. Also ich kann labil sein in einer gewissen Weise, aber auch total stark. Und ich bin eigentlich echt ein Power-Mensch immer schon gewesen, auch als Kind. Und die Zuversicht, meine Mutter hat mal gesagt, du bist wie der Phönix in der Asche. Du gehst erst so total kaputt und dann steigst du wieder aus der Asche raus. Das habe ich schon immer, auch in meinem Leben, immer mal wieder erlebt. Hätte ich das nicht gewusst, dass ich so stark bin, hätte ich natürlich auch diese Gründung nicht nochmal neu machen können. Also das ist natürlich auch so ein bisschen wahnsinnig, das zu machen.
Da wollte ich natürlich nachfragen, ist das so ein Moment gewesen, zu überlegen, wie geht's weiter, in einem Rückgriff auf alte Erfahrungen? Also das ist ja auch ein Rückgriff auf alte Erfahrungen, zu sagen, ich habe schon andere Situationen geschafft, ich werde das auch schaffen.
Ja, ich sag mal, ein Verlag zu gründen ist natürlich schon ein krasses Risiko, ne? Und auch, sag ich mal, jetzt nicht die, weiß ich nicht, den Stern zu übernehmen, sondern eine Zeitschrift, die, sag ich, also hier in der Gegend noch relativ unbekannt war, obwohl es sie schon ganz lange gab, ist auch ein krasses Risiko. Aber ich glaube halt sehr an den Inhalt und habe auch gedacht, wer soll's machen, wenn nicht ich? Und es wird tatsächlich auch in der Stadt sehr gefordert und benötigt aus meiner Sicht. Und ich glaube tatsächlich sehr an dieses Medium Print und bin mir sehr sicher, dass das irgendwie auch leben kann. Ich bin ja nicht alleine nur mit dem selbstständig. Ich mache ja auch noch andere Dinge. Ich merke aber, ganz bestimmte Jobs gehen für mich auf gar keinen Fall mehr. Und das ist halt auch völlig in Ordnung. Und das sorgt einfach dazu, dass ich einfach jetzt ein ganz anderes Arbeitsleben habe. Und das Arbeitsleben fängt schon an, dass ich morgens tatsächlich selber, also ich war immer ein Chef, konnte aber offensichtlich nicht selber entscheiden, ob ich mal um 9 Uhr oder um 10 Uhr ins Büro gehe, was ich jetzt tun kann. Und ich kann sagen, okay, ich bin einfach so frei und gehe heute gar nicht ins Büro und mache einfach mein Homeoffice, weil ich einfach keine Personalverantwortung mehr habe. Das ist halt auch ein großes Geschenk, ne?
Und gelernt aus einer schwierigen Situation, wo jetzt die Leitplanken hingehören. Ich kann einfach mal hier sitzen. Stellt unseren nächsten Gast vor. Ja, auch schön. Nejia Belekrif ist auch eine, die sich einmischt bei den Linken und engagiert sich da im Seniorenbeirat. Das ist jetzt auch eher erstaunlich. Und im Integrationsbeirat. Also beides Sache. Und was noch dein Thema ist, kann man sicher sagen, ist migrantischer Feminismus. Also der Feminismus, der gemeinhin gerne mal vergessen wird. Und auch mit diesen beiden Themen, Integrationsrat und Seniorenbeirat, auch wieder Gruppen und Themen, die nicht so im Mittelpunkt stehen. Was war das für ein Impuls zu sagen, ich mache was über meinen normalen Erwerbsarbeit hinaus. Was hat dich gebracht dazu, dich einzumischen?
Die Ergebnisse der Bundestagswahlen, die letzten Ergebnisse in 2025 war das, glaube ich. Ich sah die Hochrechnungen oder die erste Hochrechnung und ich habe richtig Panik bekommen. Schnappatmung und ich habe immer gedacht, es gibt Menschen, die Politik machen und die denken mich mit. Und ich habe lange gedacht, die machen es richtig und die wissen schon besser und die werden schon die richtige Entscheidung treffen für uns. Und als ich die Ergebnisse dann gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ich kann nicht mehr warten oder passiv sein. Ich kann das mir gegenüber nicht mehr rechtfertigen. Ich kann das meinen Kindern gegenüber nicht mehr rechtfertigen. Ich muss selber was machen. Scheinbar übersieht man mich, überhört man mich. Man geht immer von Negativbeispielen aus in unserer Gesellschaft, die Medien, was auch immer. Genau, und da habe ich in der Nacht mir nochmal alle Parteien angeschaut. Ich glaube, ich war bis 4 Uhr morgens wach. Bin dann am Ende bei den Linken gelandet und habe gedacht, okay, das wird's. Habe dann die Mitgliedschaft online ausgefüllt. Genau, und ab da, ich glaube, Februar 25, seitdem bin ich Mitglied bei den Linken.
Das heißt, du bist eigentlich der klassische Gast für unser Thema heute und es war ganz viel Trotz und jetzt erst recht.
Genau.
Aber auch aus Angst.
Genau. Es gibt Menschen, die sich zurückziehen, wenn sie Angst haben und ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Ich glaube, viele Menschen, also wenn ich in den Raum gucke, ich glaube, wir haben alle Angst. Wir wissen alle nicht, was die Zukunft bringen wird. Und natürlich können wir alle uns zurückziehen, keine Nachrichten mehr schauen, negative Nachrichten in Social Media ausblenden, keine Diskussionen mehr führen in der Mittagszeit. Es bringt aber nichts. Es bringt wirklich nichts. Ich weiß, dass wir auch alle in diesem Raum, jeder auf seine Art versucht, irgendetwas zu machen. Ich habe gedacht, okay, ich gehe jetzt in die Politik. Scheinbar haben die es nicht drauf, wirklich nicht. Ja, anders kann ich es nicht sagen. Ich sage nicht, dass ich es drauf habe. Da möchte ich auch nochmal differenzieren, das werden wir sehen. Nur bis jetzt war es halt nicht zufriedenstellend. Wir müssen was ändern. Und ich möchte nicht, es gibt so, also wir haben auch eine Kultur, dass wir immer gerne meckern. Meckern, also wir wissen alle besser, wie es geht, aber keiner macht was. Und ich möchte wieder dahin kommen, dass wir wieder was machen, dass wir wieder was bewegen wollen, dass wir auf die Straße gehen, dass wir wieder mit unserer Politiker schimpfen. Und mit schimpfen meine ich demonstrieren, Petitionen unterschreiben, jeder auf seine Art. Also es muss nicht immer radikal sein, so wie ich, dass man dann in die Politik geht und dann sagt, okay, man möchte die Welt verändern, die möchte ich tatsächlich verändern. Ich bin so naiv, ich glaube daran und ich möchte, dass keiner, also dass jemand mir was anderes erzählt. Also ich möchte diese Naivität beibehalten, weil sonst bräuchte ich auch gar nicht anzufangen. Aber ich möchte, dass jeder auf seine Art, also schaut, welche Vereine, welche Initiativen gibt es in meinem Umfeld, was kann ich bewegen, welche Petition kann ich unterschreiben, wo stehe ich hinter, was kann ich machen, was kann ich leisten. Statt zu meckern, möchte ich, dass wir alle wachgerüttelt werden, weil ich glaube, es ist nicht nur 10 nach 12, gibt es einen Begriff für später als 10 nach 12? Ich weiß es nicht, ich bin so schlecht in Redewendungen. Es ist dringend. Also wir brauchen uns und ich glaube nicht daran, dass sie das von oben nach unten schaffen. Ich glaube, die Basis muss jetzt wachgerüttelt werden. Ich wünschte, wir hätten die französischen Bauern hier oder die belgischen Bauern. Das sind die Aktionen, die ich hier sehen möchte. Also ich möchte natürlich keine private PKWs zerstören, also nochmal ganz kurz festgehalten. Aber ich möchte, dass wir eine Art von Revolution in die Wege leiten. Wir brauchen diese Revolution jetzt, wirklich jetzt.
Aber du sprichst von Naivität. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein Begriff, über den wir sprechen müssten, was naiv ist und was Zuversicht. Ich glaube, das wird auch verwechselt. Also ich würde es nicht Naivität nennen, weil du ja nicht Realitäten ausblendest, sondern auf die Wirkung des eigenen Tun hoffst. Du hoffst auf eine Wirkung bei anderen. Welche Wirkung hat denn dieses Aktivwerden bei dir selbst?
Das gibt mir in vielerlei Hinsichten Befriedigung. Zum Beispiel, wenn wir einen Infostand haben, es kommen Menschen vorbei, die dann erst einmal schimpfen, die Linke löst was aus bei Menschen scheinbar. Manchmal auch positive Sachen, aber dann gehe ich zum Beispiel ins Gespräch mit Menschen und habe dann auch öfters mit Menschen, die die AfD wählen, gesprochen. Und im Laufe des Gespräches haben die Menschen, habe ich gefragt, wo drückt der Schuh? Es kann doch nicht nur die Ausländer gewesen sein. Da sagen die ja doch. Ich sage aber, hast du sonst keine Probleme? Ja doch, eigentlich schon. Ich sage, ist die Miete nicht zu teuer? Ja, eigentlich ja. Ich sage, sind die Lebensmittelpreise nicht zu sehr gestiegen? Doch, würdest du dir nicht wünschen, dass die Kita-Plätze kostenlos sind? Ja, eigentlich ja. Und das Mittagessen kostenlos ist? Ja. Also wirklich auf der Ebene bin ich dann unterwegs. Und ich sage, genau, all diese Dinge, die findest du nicht im Kommunalwahlprogramm der AfD zurück, sondern bei den Linken. Und vielleicht sollte man das eine mal ausblenden und all die 99 anderen Sachen, die man eigentlich möchte, die mal einfordern.
Und wenn du sagst, es ist eine Befriedigung, ist das auch sowas, ich habe in der Vorbereitung hierauf einen Podcast gehört, über Zuversicht natürlich, und da hat ein Psychologe erzählt von einer Ukrainerin, die in Deutschland ist und nicht mehr schlafen konnte nach dem Kriegsbeginn und Albträume hatte und Angstzustände, und irgendwann ist sie auf die Idee gekommen, ganz unabhängig von der eigenen Befindlichkeit, ein Zimmer zu vermieten an eine junge Ukrainerin mit ihrem Kind. Und ab dem Moment hat sie geschlafen, weil sie einfach gesagt hat, ich kann was tun. Ist das ein Mittel gegen Angst auch? Weil du hast ja gesagt, du hast aus der Angst heraus angefangen und dich da angemeldet. Hat das eine Wirkung dagegen?
Das gibt mir definitiv Hoffnung. Also im Austausch mit den Menschen, wenn ich sehe, was zurückkommt, wenn ich Gleichgesinnte auch im Austausch bin, viele also viele junge Leute, wenn ich vor allem mit jungen Leuten mich austausche, ich bin immer wieder darüber erstaunt, wie fortgeschritten die bereits sind in ihre Gedanken. Und eigentlich haben die recht, also in vielerlei Hinsichten. Ich glaube, wir können ich bin selber nicht mehr so jung, von jüngeren Leuten sehr viel lernen.
Ja. Das glaube ich auch. Und ich freue mich total, dass wir junge Leute da haben. Und sogar junge Leute, die sich engagieren. Klatschen. Lamar ist hier, Lamar Slehmann ist Schülerin am Dörpfeld-Gymnasium. In der ersten Klasse der Oberstufe, ist das richtig?
Genau, in der 11. Klasse, in der EF. Ja.
Und sie engagiert sich in der Schülervertretung. Und die Schülervertretung bei euch hat jetzt auch noch ein richtig dickes Brett vor sich und ein größeres Projekt, das ihr stemmen wollt. Aber erzähl doch erstmal, warum Schülervertretung? Warum verlängerst du freiwillig deinen Schultag?
Also ich persönlich denke, dass wir als Schüler, also wenn wir bereits die Möglichkeit gegeben haben, etwas zu verändern, dann sollten wir das auch nutzen. Und ich finde, die Schülervertretung bietet eine sehr, sehr gute Chance, sich irgendwie etwas zu verändern. Also man kann ja Vorschläge machen und aktiv Dinge verändern. Und das war so für mich ein Anreiz zu sagen, dass ich da irgendwie gerne was machen möchte und irgendwie etwas Gutes für mich und meinen Mitschüler machen möchte. Genau.
Ihr hört ja den ganzen Tag, nehme ich mal an, ich weiß nicht, wie weit von der Wirklichkeit Gymnasium so ist, aber eigentlich hört ihr den ganzen Tag, was alles schief läuft in der Welt. Ne? Das kann einen ja doch auch sehr einschüchtern, zumal, ich sage jetzt mal, als eine Minderheit, die ihr Jugendlichen inzwischen seid. Kennst du dieses Gefühl auch? Hat alles überhaupt keinen Sinn oder ist das eher was dich anstachelt?
Also ich finde, gerade wir jungen Menschen sollten eben dagegen ankämpfen, weil wir werden wahrscheinlich diejenigen sein, die am Ende alles ausbaden müssen später. Wir sind diejenigen, die dann alles tragen müssen. Und deswegen finde ich, sollten wir gerade deswegen eben nach vorne schauen und gucken, was können wir machen. Und ich finde es teilweise auch erschreckend, dass sehr viele junge Menschen eben dann quasi dagegen, also ich habe mir die letzten Wahlergebnisse angeschaut und dann ist mir auch aufgefallen, dass viele junge Menschen teilweise im rechten Spektrum viel gewählt haben, was mich auch teilweise sehr quasi sehr überrascht hat, also negativ überrascht hat leider. Und deswegen finde ich, sollten wir quasi in diesem Bereich auf jeden Fall für mehr Aufklärung sorgen und generell junge Menschen mitreißen und ihnen zeigen, wie bunt auch die Welt eigentlich ist. Und ich finde, also wir werden sowieso alle noch leben, hoffentlich. Und deswegen sollten wir eben etwas für unsere Zukunft tun, weil die ist ja noch vor uns.
Wie schwer ist das in deinem Verbund? Also sind andere, die dich ansprechen und sagen, was machst du da? Fühlst du dich da auch bekrittelt? Wie gucken die auf dich?
Also ich bekomme oft von Mitschülerinnen und Mitschülern gesagt, warum tust du das? Also viele können das nicht nachvollziehen, weil für sie ist es einfach nur noch Extraarbeit und die meisten haben keinen Bock auf sowas. Aber ich finde, dass es etwas sehr, sehr Wichtiges ist, weil ich finde, das ist eine Sache, die uns alle interessieren sollte. Also ich kann nicht nachvollziehen, wie Leute über sowas einfach hinwegschauen können und nichts tun möchten. Weil wenn ich sowas sehe, wenn ich sehe, wie es da draußen sehr viel Leid gibt oder generell, wie es irgendwie Menschen gibt, die eben, ich meine, wir leben hier in einem Land, wo wir viele Rechte haben, wo wir Meinungsfreiheit haben, wo wir eben diese Kraft haben, etwas zu bewirken. Und ich meine, ich komme ursprünglich aus Syrien und ich bin tatsächlich hier geboren, also ich bin nicht geflüchtet, aber ich hätte selber flüchten können oder ich hätte selber doch einfach geboren sein können und selber dort aufwachsen können und viel, viel weniger Rechte haben, viel, viel weniger Mitspracherecht haben können, viel weniger Kraft haben können und die habe ich jetzt und deswegen möchte ich sie auch unbedingt nutzen und deswegen denke ich mir so, ich habe so ein Privileg und so viele Chancen und möchte sie unbedingt gerne nutzen und deswegen finde ich, dass gerade Leute, die vielleicht selber einen Migrationshintergrund haben, selber in einer Position sind mit unglaublich vielen Rechten und so viel Kraft, dass sie das auch nutzen sollten, weil das ist so ein Privileg und ich finde, jeder, der das hat, sollte definitiv das auch nutzen und ausschöpfen.
Das klingt Ja, ich finde, es klingt großartig, aber es klingt auch nach einer Anstrengung, nach was, wo du sagst, quasi, das bin ich dem Leben schuldig, weil ich eben dieses Glück habe, hier zu sein. Jetzt habt ihr ein Projekt vor, ihr habt andere Schülervertretungen eingeladen, ihr habt einen großen Tag vor der Brust, den ihr organisiert. Erzähl, worum es geht.
Also wir sind gerade dabei, ein Demokratie-Barcamp zu planen. Also das wird auch mit meinem Lehrer Herr Schulte organisiert. Und es werden da verschiedene Projekte angeboten zum Thema Demokratie, Demokratieförderung, auch so ein bisschen, es soll einfach in die Richtung gehen, also verschiedene Projekte vorzustellen, die halt eben Schülerinnen und Schüler dazu anregen, etwas in diese Richtung zu tun. Genau, und wir sind noch in der Planung drinnen, das wird sich noch ergeben, sage ich mal. Genau, ja.
Wie ist denn da so die Reaktion, wenn du davon jetzt anderen Schülern erzählst, sagen die, boah, Demokratie, super, tolles Thema.
Ich denke, also wir greifen das Thema ja oft auf in der Schule und ich glaube, viele Schülerinnen und Schüler sehen das teilweise als etwas Selbstverständliches an. Aber es ist noch lange nicht selbstverständlich. Also ich meine, viele hören das, denken so, ach, schon wieder Demokratie, aber das ist kein abgeschlossenes Thema. Also wir müssen immer wieder über Demokratie sprechen, weil das eben nicht selbstverständlich ist. Ne? Wir haben die Chance, in einem demokratischen Land zu leben, andere Menschen nicht. Und wir sollten deswegen die Demokratie so gut es geht erhalten. Und ich versuche immer, meinen Mitschülerinnen und Schülern davon zu erzählen, wie wichtig es ist, über Demokratie zu sprechen. Und manche lassen sich davon noch mitreißen, andere eher weniger. Aber ich denke, deswegen sind auch solche Projekte ist also besonders wichtig. Genau, ja.
Was machst du denn, wenn du mutlos bist, wenn du sagst, es bringt sowieso alles nichts? Wie kriegst du dich da selber wieder an den Start?
Also ich denke immer so, versuche mal so ein Ziel vor Augen zu sehen. Also was möchte ich denn damit erreichen? Und ich denke immer darüber nach, okay, so ich möchte in einer Welt leben, in der alle Menschen wirklich gleichberechtigt sind, in der alle Menschen sich wohlfühlen, egal welche Hautfarbe, Religion, Sexualität. Also alles sollte, wir sollten einen Raum schaffen, der für alle wo sich alle wohlfühlen. Und das sollte das Ziel sein. Und klar, es gibt immer Tage, wo man sich irgendwie ein bisschen, wo man das gehört, okay, das wird mir alles zu viel, ich habe keine Lust mehr. Aber dann denkt man daran, wofür mache ich das eigentlich? Was ist denn das eigentliche Ziel? Und das Ziel sollte, also ist am Ende des Tages irgendwie bedeutsamer als dann ein schlechter Tag. Genau.
Ja, super. Ich glaube, das mit dem Ziel haben und wissen, wo man hin will, das ist auch sowas, was man im Moment manchmal vermissen kann, auch in der Politik, wenn Herr Merz sagt, wir wollen den Wohlstand retten. Und sich für sowas einzusetzen und sich stark zu machen für die eigenen Rechte oder die Rechte anderer oder überhaupt Demokratie und das in einer Situation oder in einer Lage, wo man selber nicht zu denen gehört, denen überall die roten Teppiche ausgelegt werden, weil sie so unheimlich wichtig genommen werden in unserer Gesellschaft. Das ist mal besonders stark. Und das macht Markus Liedtke nämlich auch, der sich hier im Café, hier in der Färberei, im Politcafé engagiert. Das musst du bitte mal vorstellen, was das ist, das Politcafé.
Politcafé, das nennt sich, wie gesagt, wir treffen uns alle zwei Wochen mittwochs. Wir sprechen über die Themen in der Welt, was passiert, was uns teilweise stört und was uns gefällt. Darüber sprechen wir halt und kommen dann, wir haben zum Beispiel das Thema leichte Sprache. Das habe ich persönlich ins Leben gerufen, weil ohne mich hätte das keinen Bestand gehabt. Und ich habe mir das Ziel gesetzt, wenn ich nicht anfange damit, dann macht es keiner weiter. Weil von nichts kommt nichts. Man sollte mit was anstoßen, weil von nichts passiert auch nichts.
Ihr seid eine Gruppe von Menschen mit, ihr nennt euch alle anders, ne? Seid ihr nicht so einig, wie man es nennt. Menschen mit geistiger Behinderung, Menschen mit Lernschwierigkeiten. Was ist deine Lieblingsformulierung?
Meine ist Menschen mit Lernschwierigkeiten.
Und ihr habt euch zusammengetan, um Politik besser zu verstehen, da redet ihr drüber, aber eben auch euch einzumischen, weil ihr gehört werden wollt, weil ihr sagt, unsere Perspektive muss irgendwie vorkommen. Da habt ihr schon ganz schön Erfolge gehabt. Ihr habt letztes Jahr den Wuppertaler Inklusionspreis bekommen und ihr habt, genau, und ihr habt euch stark gemacht deine Initiative, dass sie das Sozialamt seine Seite so gestaltet, dass ihr die auch verstehen könnt in einfacher Sprache.
Ja, und damit habe ich hauptsächlich angefangen, das so zu machen, dass die es verstehen und dass wir es auch vom Kopf her einigermaßen verstehen, weil das ist ja nicht gerade einfach zu verstehen. Aber wenn ich nicht damit anfange, dann macht keiner weiter damit.
Und wenn ihr euch nicht einsetzt für eure Belange, dann macht auch keiner weiter damit. Das ist eben so, dass ihr werden gestern den internationalen Protesttag für Menschen mit Behinderung, da gab es viel zu lesen und zu sehen darüber, wie weit weg wir davon sind, dass Menschen mit Behinderung die gleichen Rechte haben. In welchen Situationen fällt dir das besonders auf, dass ihr zu wenig gehört werdet?
Zum Beispiel haben wir auch, wo ich ja noch im Beirat für Menschen mit Behinderung bin, da geht es auch um das Thema Barrierefreiheit. Das habe ich noch vor kurzem, also Montag, hatten wir die Eröffnung vom Schwimmbad Millersbeek. Und das ist auch barrierefrei geworden. Und da habe ich mich auch instinktiv hintergeklemmt, dass es überhaupt barrierefrei wird. Ich durfte es nämlich vorher testen, ob ich damit so einverstanden bin. Und ich finde das, was die gemacht haben, finde ich gut. Und ich habe mich dafür eingesetzt, dass es überhaupt barrierefrei wird.
Und Barrierefreiheit, das betrifft ja nicht nur Rampen und Aufzüge, das betrifft eben auch die Sprache, um die du dich kümmerst. Das betrifft Handys, die vielleicht zu kompliziert gestaltet sind, dass ihr nicht mitgedacht werdet. Ich konnte ja einmal einen Nachmittag bei euch sein in eurer Gruppe und da hast du auch etwas gesagt, das schafft man nur als Team.
Eben, und das sage ich mir bis heute. Wenn wir das nicht anfangen als Team, dann schaffen wir das auch nicht. Wir müssen uns einfach noch mehrere Leute finden, die mit uns arbeiten. Nur so kann man gemeinsam an einem Strang ziehen. Ja.
Absolut, das ist wahrscheinlich auch das, das fand ich wahr bei euch zu spüren, was dir dann auch Zuversicht gibt?
Mir gibt Zuversicht, dass ich weitermache wie bisher, dass ich nicht nur still sitze, dass ich wirklich was tue, dass ich mit gutem Beispiel vorangehe.
Das tust du. Vielen Dank dafür. Und das sind Geschichten, die viel zu selten erzählt werden, wie die Geschichte vom Politcafé, wie sich da Menschen zusammentun und sich stark machen. Und das könnten Geschichten sein, die bei Kim Münster auftauchen, die Filmemacherin ist und hier in Oberbarm vielleicht bekannter als in, weiß ich nicht, weil es jetzt zweimal einen Film gab, Inside Oberbarm mit Porträts und einzelnen Geschichten. Markus' Geschichte könnte da reingehören, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde Film persönlich ein super Medium, weil das dann ja so ein bisschen sichtbar macht, was andere so machen. Und da wäre das auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Und bei der Reihe Inside Oberbarm ging es nämlich auch genau darum, was passiert hier eigentlich auch an ganz tollen Dingen und wie engagieren sich vor allem auch Menschen hier im Stadtteil.
Und es ging auch ganz stark, habe ich jetzt direkt so Bilder vor den inneren Augen, um das Zusammenmachen, ne?
Genau, es geht da um Teilhabe, um was gemeinsam zu schaffen, auch was vielleicht auch nicht so schön ist vor der Tür, dann zu ändern und das gemeinsam um Nachbarschaft und vor allem um Community, dass man sich nicht alleine fühlt und zusammen ist es schöner und wenn es dann mit Vielfalt geschieht, umso schöner.
Du hast eine eigene Produktionsfirma, da muss ich mal fragen, die heißt Treibsand. Wieso Treibsand?
Treibsandfilm, ja, das ist so entstanden, dass, wir waren zu zweit am Anfang und Luisa Maria Buttner und ich, zwei Frauen, haben dann überlegt, was könnte denn ein Name sein, der nicht zu lieblich ist, weil wir beide weiblich sind. Irgendwie wollten wir da gerne irgendwas, was auch so ein bisschen ja ruhig auch gefährlich klingen darf. Treibsand ist gefährlich, aber wir wollten natürlich auch, was schön klingt. Ich wollte gerne so ein Wort, was auch schön aussieht, geschrieben. Und die treibende Kraft, die uns so angetrieben hat, Filme zu machen, umzusetzen, aber natürlich auch die Menschen, die das sehen, sollen sowas mitnehmen. Der Sand ist was Schönes, also ich bin gerne am Strand. Und irgendwie steckt in diesem Wort ganz viel. Und im Idealfall werden die Menschen dann in die Filme hineingesogen und kommen dann vielleicht anders raus.
Ich habe nämlich auch überlegt, in welche Richtung das gemeint ist. Ich habe dann auch gedacht, ja, Themen, die untergehen oder Menschen, die eben untergehen. Wie würdest du selber den roten Faden deiner Arbeit beschreiben? Was für Themen und Geschichten dich interessieren?
Ja, gute Frage. Das habe ich tatsächlich lange gar nicht ich habe so gar nicht drauf geblickt, glaube ich, sondern habe die Themen gemacht. Manchmal gehört ja auch Glück zu, dass man die Themen, die man auch machen möchte, machen darf. Da geht es auch viel um Geld, oder auch, dass man dann die Chance bekommt und gefragt wird. Und die Sachen, die dann zu mir gekommen sind oder die ich ausgewählt habe, haben ganz viel mit Zwischenmenschlichen zu tun, gesellschaftspolitischen Themen, aber immer wieder auch, was der Dokumentarfilm, deswegen mag ich den Dokumentarfilm so gern, das schafft, so andere Lebenswirklichkeiten zu zeigen oder Perspektivwechsel zu schaffen. Und deswegen mag ich gerne Geschichten aus der jetzigen Zeit, die vielleicht nicht so sichtbar sind und so ein bisschen auch dem auf den Grund gehen, warum wir Menschen so sind, wie wir sind oder warum wir so handeln, wie wir handeln.
Nenn mal ein paar Themen. Also gerade der jüngste ist, glaube ich, über den Kontaktabbruch zwischen Kindern und Eltern.
Genau, Kontaktabbruch zwischen erwachsenen Kindern und Eltern. Und da geht es um einen Abbruch oder also dass es in der Familie vielleicht auch ganz viel Unausgesprochenes gibt. Und mir geht es in dem Film, der heißt Stille zwischen uns, darum, wie die Protagonistinnen damit umgehen und wie dann auch entweder damit auch Frieden gefunden wird mit dem Kontaktabbruch oder dem auch ein bisschen auf den Grund gegangen wird. Und also ich glaube, solche Themen interessieren mich, wie was auch solche Entscheidungen von anderen dann macht mit den Menschen und wie auch Familiensysteme, also Familie ist sehr oft mein Filmthema, wie Familie funktioniert oder was ist das eigentlich? Ist das also ja.
Ich habe auch an die klassische Heldenreise gedacht bei vielen Themen, wo ich so denke, es geht so um Bewältigung, um Konfliktsituationen, um Menschen, die eben nicht im Mittelpunkt stehen. Also wenn du reich werden wollen würdest, würdest du wohl andere Themen machen müssen, nehme ich mal an. Die sind jetzt nicht so die so richtig nachgefragt werden. Haben diese Geschichten deinen Blick auf unsere gesellschaftspolitische Wirklichkeit verändert? Alleine so eine Frage, was bedeutet das für eine Gesellschaft, wenn Menschen, die betroffen sind, ihre eigenen Geschichten erzählen?
Ich hoffe,
du gibst denen ja die Stimme. Du gibst ja vielen eine Stimme, die eher nicht so vorkommen. Verändert das für dich den Blick, wo eigentlich unsere Probleme liegen?
Das ist dann quasi so ein Teil. Ich glaube, dann kann das dann gar nicht so dann pauschal vielleicht sagen, aber natürlich, also jeder Film, den ich dann also so mit machen darf und die Menschen mit begleiten darf, da nehme ich was mit. Und der Film zum Beispiel Spielen oder nicht spielen, da habe ich ganz viel mitgenommen. Also da geht es um Schauspielerinnen mit Behinderung, die auf Stadttheaterbühnen dann sich also endlich auch da sein können und da ihren Weg gehen. Und wie eigentlich wenig dann Menschen mit Behinderung stattfinden in Medien, in Theater, auf Theaterbühnen oder auch hinter der Theaterbühne. Und das ist dann natürlich erstmal für mich dann so sichtbar oder so präsent und dann aber auch zu gucken, wo gibt's denn Menschen oder Orte, wo dann auch schon was passiert, dass man nicht nur so negativ darauf blickt. Also mir wird oft nachgesagt, ich mache so ernste Themen. Ich finde, jeder Film ist aber auch hat auch was sehr Hoffnungsvolles oder auch was sehr Schönes oder wo man kann auch lachen, auch wenn es dann vielleicht auf den ersten Blick ein ernstes Thema ist. Und ich wachse auf jeden Fall mit jedem Film und wünsche mir das auch natürlich für die Menschen, die das dann gucken. Und ich habe auch eine Reihe gemacht zum Thema mentale Gesundheit und junge Menschen und mache jetzt aktuell auch was zu Depressionen und jungen Menschen. Und da finde ich das, da bin ich immer sehr, sehr froh um diese Diskussion. Wenn ein Film im Kino laufen kann, dann so eine Diskussion entsteht und dann auch die Protagonistinnen merken, sie sind nicht alleine und man hat aber auch so ein paar Werkzeuge, Skills an die Hand gegeben bekommen, wie man so aus den schweren depressiven Phasen rauskommt. Das macht mich dann auch total glücklich und ich kriege dann auch, ich kriege dann auch so ein paar Dinge einfach an die Hand für mein eigenes Leben.
Vielleicht direkt dazu die Frage, wenn wir jetzt später vielleicht noch darüber sprechen, was so der Köcher sein könnte, den wir mit uns tragen, in den wir reingreifen, wenn wir mal mutlos oder angstvoll sind. Was ist denn für dich Zuversicht? Was macht dich zuversichtlich? Oder wie würdest du das überhaupt füllen wollen, dieses Wort für dich?
Es gibt natürlich mehrere Ebenen. Also die Zuversicht jetzt, fangen wir mal an jetzt bei mir, um Filme machen zu können. Also ich glaube, da muss ich zuversichtlich sein, weil Filme machen sehr teuer ist. Und wie du schon sagtest, wenn man so Filme macht, die vielleicht dann auch eher eine Nische bedienen. Und ich finde, das ist dann gar keine Nische. Es betrifft dann halt auch einen sehr großen Teil der Gesellschaft, aber nischig in den Kategorien der Filme, die es so gibt. Ich mache jetzt nicht die Blockbuster, dann muss ich zuversichtlich sein, dass ich das weiter so machen kann und dass ich einfach mache. Und dann ist für mich Zuversicht, dass Perspektivwechsel auch was erreichen kann. Und wenn man dann mit anderen Menschen auch versucht zu verstehen und dann vielleicht auch ein Stück weit versteht, man muss ja, also ich glaube, zu 100% kann man manche Dinge gar nicht verstehen oder nachvollziehen, aber man kann sehr nah rankommen, dass das im Großen sehr viel bewirkt.
Was ist das größte Kompliment für dich, wenn jemand sagt, boah, ich habe einen Kim-Münster-Film gesehen und jetzt ist mir, was ist so das, wo du sagen würdest, das hoffe ich, dass Menschen das mitnehmen?
Wenn sich jemand wiederfindet und das auch berührt, wenn Menschen auch vielleicht was mitgenommen haben in Form von Lernen oder das wusste ich noch gar nicht oder das gucke ich mir mal an. Oder zum Beispiel jetzt wenn wir bei Inside Oberbaum sind, ich finde, da kann man sich dann ein paar Sachen abgucken. Ach, dass man jetzt mit den Nachbarinnen sich zusammentut und dann den Park verschönert, ach, das kann man eigentlich bei mir auch machen. Das fände ich sehr schön.
Dankeschön. Ja, es ist jetzt schon häufiger gefallen, direkt oder indirekt, der Begriff des Geschichtenerzählens. Ich komme jetzt mal nochmal hier durch und nochmal hier durch. Christa Liedtke ist Wissenschaftlerin, seit 30 Jahren am Wuppertal-Institut für Klima und Umwelt. Ich weiß nicht, seit 30 Jahren sage ich jetzt einfach mal, seit Jahrzehnten jedenfalls irgendwie, schon ziemlich lange. Und ist Professorin an der Uni für Nachhaltigkeit und Design und ist Geschichtenerzählerin. Das finde ich nämlich jetzt wirklich eine schöne Verbindung. Sie hat vor kurzem ein Buch geschrieben, zusammen mit einer Kollegin, ein ziemlich dickes Buch, Wohlstand in Zeiten des Übergangs, eine Neuvermessung für eine nachhaltige Zukunft. Und im Grunde ist das ja wirklich, es ist eine Zustandsbeschreibung, ihr legt den Finger in die Wunden all dessen, was ihr da zusammengetragen habt, aber ihr guckt in die Zukunft. Würdest du es falsch beschrieben finden, wenn ich sage, es ist ein sehr zuversichtliches Buch?
Ja, also ich würde sagen, es ist ein Buch, was überzeugt ist, dass es ganz viele Wege gibt für Veränderung und dass eigentlich alles vor uns liegt und wir noch nie so viele Möglichkeiten hatten wie heute und noch nie so viel Wohlstand hatten wie heute. Und ich weiß auch nicht mehr, wenn man daraus nichts macht, weiß ich es auch nicht. Das ist die Aufgabe. Und ich finde, als Wissenschaftlerin hat man ja das Glück, dass man so viele Dinge denken kann und angehen kann, auch die Aufgabe und das gesellschaftlich, also wenn ich in der Nachhaltigkeitsforschung bin, gesellschaftlich verantwortlich zu machen, hoffentlich. Und dann eröffnen sich einfach wahnsinnig viele Chancen und Möglichkeiten.
Und das, ich finde es ja schon bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass das Thema, um das du dich kümmerst, eigentlich gerade so ziemlich von der Platte geputzt ist und die Politiker sich da wenig für interessieren, dass nach so langer Zeit und wahrscheinlich vielen, vielen Durststrecken, wo du versuchst, da so einen Spot hinzulenken, wie ist das mit dem Frust in der Zwischenzeit? Oder ist das, was du sagst, das ist ja im Grunde die klassische Zuversicht, das nach vorne gucken und sehen, dass da schon was ist. Wie gehst du mit diesen Durststrecken um oder mit dem Frust, den du bestimmt zwischendurch auch hast?
Ja, zum einen bin ich Protestantin, von daher ist man gewohnt, mit Leid umzugehen. Und ne, also diese Grundstruktur ist ja in Wuppertal sehr gegeben, einfach mit dem Protestantismus und dem Calvinismus. Denke ich, das ist so eine Grundhaltung, die ich einfach aufgesogen habe und die leider sich auch nicht ganz abtrennen lässt. Manchmal wünsche ich mir das so ein bisschen. Aber mit dem Frust, also wenn man realistisch ist, es sind ja immer solche Auf- und Abbewegungen da. Wir hatten auch in der Frauenbewegung immer hin und her, bis dann tatsächlich die Fortschritte waren. Da fließt natürlich auch viel Leid und Blut, ehrlich gesagt, in der Geschichte dann natürlich da rein in ganz vielen Begebenheiten. Und wenn man dann aber doch sieht, dass wir seit 1948 die Charta der Menschenrechte haben, da ist ganz viel Leid und Blut geflossen für, dann gibt, also da haben ja ganz viele Menschen für gekämpft. Ne? Da hatten wir eben drüber gesprochen hier und auch was hier gekämpft wurde alles. Dann denke ich, ja, also es gibt Fortschritt, es gibt wahnsinnig viel technologischen Fortschritt, der unbedingt gestaltet und gelenkt ja auch werden muss und da müssen wir Verantwortung für übernehmen. Und in der Demokratie geht es darum, dass man sehr viel Kompetenz haben muss und dadurch auch lernen muss in allen Bereichen der Gesellschaft, weil sonst kann man Demokratie nicht ausüben. Und das sind so Sachen, also ohne das würde mir das Leben gar nicht Spaß machen. Und das Hin und Her und der Frust gehören aus meiner Sicht eben auch zu gesellschaftlichen Entwicklungen dazu. Wie viel man davon erträgt, in Anführungszeichen, jetzt machen wir mal von Radikalität und Dingen, das ist natürlich noch eine zusätzliche Frage, ob man das mit Angst verbindet oder hofft auf die Kräfte, die aus der Geschichte, aus den Übeln der Zeit auch gewachsen sind, ob die halten. Das ist jetzt die Probe, ne, finde ich, die wir haben. Und da zeigt sich eben dran, wie stark unsere Demokratie ist. Ich bin da noch unentschieden, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, dass wir aus der Geschichte etwas gelernt haben.
Man kann ja im Moment an vielen Stellen wirklich mutlos werden und sagen oder den Eindruck haben, das hat alles wenig gefruchtet. Ich habe auch einen Text gelesen, der ist in der Süddeutschen erschienen, der hieß irgendwie Abgesang auf den Weltuntergang. Da wurde mal so historisch die letzten paar hundert Jahre durchgegangen und welche Bücher alle den Weltuntergang schon vorausgesagt haben, mit welchen Begründungen und wie dann in der Folge großer, bedeutender Bücher das Ganze fast manchmal wirklich umgedreht wurde, wo dann eben gesagt wurde, so Ende der Geschichte und jetzt und dann kommen große, auch wissenschaftliche Errungenschaften, die das in den Schatten gestellt haben. Also wie viele Millionen Hungertote zum Beispiel mal vorausgesagt worden sind, wo eben nicht bedacht wurde, wie so ein Produktionssprung geschehen kann, wie dann Landwirtschaft sich verändert. Das kann man an ganz vielen Stellen festmachen. Ist dann das auch, war so ein bisschen in deiner Antwort mit drin, als Wissenschaftlerin diese Zuversicht, dieses weitere Sehen schon so ein bisschen angelegt, dass du auf diese Möglichkeiten hoffst und da einfach kundig bist, auch in dem Blick, was alles derzeit passiert. Wir sprechen eben viel über das, was nicht passiert und nicht gelingt, aber du guckst auch aufs Gelingen.
Ja, ich sage ja, wir haben noch nie so viele Möglichkeiten gehabt wie jetzt, technologisch, von unserer Kompetenz her, von dem Wissen, was wir haben. Und dass ich glaube, also ich bin da auch ganz naiv und denke, wenn wir das zusammenwerfen, gerade jetzt meinetwegen auch in Europa, auch sagen wir mal, ich bin ja Stoffströmerin, also wenn wir mit wirtschaftlichen Ressourcenknappheiten zu tun haben, dann haben wir die Kompetenz, damit tatsächlich umzugehen und daraus Dinge zu entwickeln. Und diese Entwicklung, die braucht die, also da wäre auch eine Aufgabe nochmal, was Europa und Deutschland auch hätte, weil sie eben die Möglichkeiten im Moment haben, das zu tun. Und deswegen bin ich auch im Design, weil da Gestaltung natürlich die Fragestellung ist. Ich bin auch sehr gerne im Industriedesign, weil da eben auch die Kombination mit den Technologien zusammenkommt. Und würde dann gerne so Regeln sehen. Also ich finde zum Beispiel jetzt der Umgang mit den sozialen Medien, was man auch man sieht in den Bussen, ich fahre ja viel öffentlichen Nahverkehr, dann sieht man immer, wer alle da reinstarrt, ich natürlich auch in das Smartphone und so weiter. Und gleichzeitig aber ja doch eine Gegenbewegung langsam beginnt. Die spürt man, ne? Damit umzugehen, weil wir merken, wir verlieren uns in diesen Dingen und haben gar keine persönlichen Kontakte mehr. Und das sieht man auch sowohl bei den Alten wie bei den jungen Menschen. Und das eint uns ja wieder. Es gibt so viele Dinge, die uns dann auch wieder eint, wo wir dann irgendwie aushandeln müssen, wie gehen wir damit um? Jetzt die Diskussion, ob man das verbietet bis 16 oder 18 geht ja nicht, aber bis 16. solche Sachen, die sind doch irre. Also wir leben ja, da bewegt sich was. Und ich glaube, solange diese Bewegung und die Reibung da ist, haben wir noch eine Chance, tatsächlich was zu gestalten.
Ich habe ja euer Buch wirklich empfunden als ein etwas, was gemeinhin den Geschichten im Moment abgeht, eben dieser Blick in die Zukunft, wie kann es aussehen oder wie sieht es zum Teil schon aus, was können wir schon sehen, wo eine neue, andere Zukunft aufscheint, und ihr gebt einem Thema großen Raum, was man vielleicht bei Naturwissenschaftlerinnen in so einem Buch gar nicht erwartet, nämlich dem Glück und der Feststellung und der Erforschung auch, also mit wissenschaftlicher Grundlage, wie ähnlich das ist, was Menschen darunter verstehen, unter Wohlstand, wenn wir jetzt mal von Wachstum weggehen. Was sind so die Dinge, die überall eigentlich gleich sind?
Also das ganz Irre, das sind natürlich diese interkulturellen Werte wie wie Respekt oder Wertschätzung, soziale Kontakte, der Austausch. Natürlich Frieden und besonders auch Sicherheit, der Umgang miteinander, die Strukturen, die einen umgeben, Freundschaften, dass die in allen Kulturen ähnlich sind. Und das ist erstmal eine Sache, die uns weltweit ja letztendlich eint. Dann der nächste Punkt ist, hatte ich ja 2015/16 den Bürgerdialog, und da kam über die Unterschiede, also über 15.000 Menschen haben daran teilgenommen, Bürgerinnen, und da kamen ähnliche Werte raus, einfach zu sagen, ich möchte Zeit für meine Familie und meine Freunde haben. Ich glaube, da können wir uns alle direkt einigen. Ich möchte aber auch ein gutes Einkommen haben. Ich möchte aber auch sicher und frei leben können und eine freie Meinungsäußerung haben. Ich möchte, dass die Wirtschaft fluppt, einfach so mal und so weiter. Und ich möchte aber auch globale Verantwortung miteinander tragen. Und das fand ich schon echt irre. Also es zeugte von einer hohen Kompetenz in unserer Gesellschaft, das so zusammenzubringen, über die unterschiedlichsten Gruppen hinweg. Dann im Einzelnen zerstreitet man sich natürlich kräftigst, ne, ob ich dann Windkraft oder ich weiß nicht was haben will. Okay, da müssen wir dann durch. Aber wenn diese Grundlage wenigstens noch, diese Haltung, eine Gemeinsamkeit wäre, die wir wesentlich mehr in den Vordergrund stellen könnten, und dann Räume schaffen, wo wir das aushandeln, wie hier, viel mehr als wir bisher haben, und auch die Möglichkeit hätten, sagen wir mal, in Wuppertal Dinge zu entscheiden, wo die Bürgerinnen entsprechend auch beteiligt sind, dann muss ich die auch tragen. Ich muss die Konsequenzen tragen, dann ist es nicht weit weg, irgendjemand hat über mich entschieden oder so. Ja? Und das muss ich ja lernen irgendwie. Und ich habe den Eindruck, das haben wir vielfach verlernt, weil wir immer mehr fordern, also wir gehen immer mehr vor Gericht, da wird das dann hingeschoben, dass die irgendwas entscheiden sollen oder
überhaupt irgendwo, hier irgendjemand ist zuständig, ne, vom Ordnungsamt über Gericht über irgendwie immer.
Wird immer weggeschoben, und das ist, glaube ich, ein großes Problem, weil ich nochmal die Verantwortung dafür trage, was um mich herum ist, was wir heute alles hier gehört haben. Das finde ich total beeindruckend. Da denke ich mal, da bin ich als Wissenschaftlerin noch wesentlich weniger beeindruckend von diesen persönlichen Geschichten. Ja, das finde ich irre.
Aber ich finde, es kommt ganz vieles zusammen, was die Wut, die in Handeln umgesetzt wird, oder die Angst, die eben dann sagt, jetzt werde ich aber was tun, oder das Geschichten erzählen, der Perspektivwechsel, der wichtig ist, und die Geschichten, die wir erzählen über vermeintlich Selbstverständliches, was Lamar gesagt hat, wir meinen alle, das ist selbstverständlich, und dass es tatsächlich eine Zukunftserzählung geben könnte, die gar nicht so auseinanderklafft. Das, finde ich, zeigt dein Buch, also wie ähnlich im Grunde die Grundbedürfnisse sind und wie ähnlich das ist, wenn wir darüber sprechen, was ist ein gutes Leben, dass das gar nicht so wahnsinnig auseinanderklafft, sondern wirklich ähnlich ist, wo es richtig auseinanderklafft und was ein Thema ist, um das wir nicht drum rumkommen, wenn wir uns eine Zukunft basteln wollen, ist eben, dass die Verteilung der Mittel sehr ungerecht ist und da sieht man ja wenig Bewegung drin oder jetzt gerade bei uns überhaupt keine, daran was zu ändern. Was macht dich da zuversichtlich? Hast du auch da noch was im Köcher?
Ich habe mich immer gefragt, wie es natürlich in diese Situation gekommen ist, die ich jetzt auch nicht völlig unvorhersehbar fand. Ja? Also man muss einfach sagen, wir hatten natürlich in meinen Studienzeiten hatten wir noch die Anti-Atomkraft-Bewegung, dann hatten wir Anti-Apartheid und schöne Demos, hat auch alles tierisch Spaß gemacht. Friedensdemos und so weiter. Das, ich weiß, meine Söhne fragen mich immer, wie wir das damals organisiert haben, weil wir hatten ja immer nur Telefonhäuschen und so. Aber es hat ja total gut funktioniert, ja. So, und dann hat man das Waldsterben, wo wir schon dachten, die Welt geht unter. Und wir hatten genauso auch die Bewegung Null Bock Generation, die gesagt hat, das lohnt sich so und so nicht mehr und Kinder können wir auch nicht mehr kriegen, weil wir gehen so und so unter, wie du schon sagst, ne? So, Waldsterben ist ein bisschen verschoben, ist jetzt viel schlimmer, aber da lernt man ja, finde ich, letztendlich auch draus. Und dann haben wir uns, glaube ich, so ähnlich wie die 68er, so ein bisschen zur Ruhe gesetzt. Also wir haben zwar immer gekämpft, auch in unserem Bereich, aber ich frage mich heute, ob wir das Richtige priorisiert haben und sind auch so ein bisschen aus den demokratischen Prozessen rausgegangen, weil das fühlte sich halt, also ich meine, man kriegt ja, okay, man ist beschäftigt mit Beruf und zerfetzt sich, hatten wir ja eben auch schon gehört. So, und dann hat sich eine Einkommensschicht herausgebildet. Wir haben ja eine sehr starke Mittelschicht, aber auch sagen von den akademischen Bereichen heraus eine Oberschicht, die eigentlich nur noch für sich selber sorgt. Und das sehen wir an der Gesetzgebung. Also es werden Gesetze gemacht, die eben genau für diese Klientel ist, was auch nicht verwunderlich ist, weil im Bundestag oder in den Landtagen sitzt genau diese Klientel. Und ich frage mich mal, was lernen wir jetzt daraus? Also ich wäre jetzt auch nicht anders. Ich bin ja genauso. Ich hab ein gutes Einkommen. Also was ist das? Und ich darf forschen. Ja, mache ich das auch nur für mich oder nur für diese Klientel? Oder was bedeutet das denn? Und ich glaube, da haben wir uns verloren. Und das muss man jetzt nochmal für alle Bereiche so ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Deswegen sage ich, die oberen Einkommen, die oberen 8%, und da gehören schon öffentliche Dienstgehälter zu. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ich würde jetzt ja nicht sagen, niemand würde mir sagen, mit TVL irgendwas, bist du jetzt Großverdienerin? Doch, bin ich. Ja, weil ich zu den 8% oberen Einkommens gehöre. Noch nicht mehr zur Mittelschicht. Ist doch irre, oder nicht? Also jetzt zusammen mit meinem Mann, vielleicht alleine nicht, dann wäre ich aber immer noch Oberschicht. So, und da ist die Frage, wo haben wir den Boden verloren? Und das ist eine Sache, die treibt mich unheimlich um, weil sie natürlich auch bedeutet, dass, wie wir eben jetzt über die, ich weiß, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, aber sogar die Entscheidung zu den Linken zu gehen, also wie verteile ich eigentlich um? Und da sehen wir eben, dass die Einkommensstarken sehr stark für investive Sozialpolitik sind, weil das betrifft sie nicht. Ja? Umverteilung würde sie ja betreffen. Und wie gestaltet man das jetzt? Weil es natürlich die Machtstrukturen andere sind, die das erhalten. Das heißt, wir müssen, wenn wir tatsächlich was erreichen wollen, viel mehr in diese einzelnen Diskussionen und in die Empathie zurückgehen, die Kontakte zu schaffen, wo diese Austausche stattfinden, weil sonst kriege ich natürlich diese Klientel überhaupt nicht dahinter abzugeben. Und das ist so ein bisschen das, was ich wichtig finde, was wir lernen für Demokratie. Was bedeutet das dann, dass man dafür Sorge trägt, dass die Landtage und der Bundestag eigentlich nochmal eine Vertretung des Volkes sein muss, also des Durchschnitts des Volkes. Was müssen wir an der Demokratie jetzt ändern, damit wir genau die entsprechenden Gruppen auch im Bundestag haben, sodass wir die nicht aushandeln oder drumherum? Und das heißt, wir müssen unsere Demokratie nochmal ein ganzes Stück weiterentwickeln und nicht in den Strukturen verhaften, die wir jetzt haben.
mehr Gruppen beteiligen, mehr in Austausch gehen, mehr, was du auch eben angedeutet hast, so dieses, es gibt diese Gegenbewegung gegen das Digitale schon. Es gibt so eine verstärkte Hoffnung auf analoge. Das habe ich übrigens heute auch gehört von einem Hirnforscher, der gesagt hat, er setzt ganz große Hoffnung in die KI, weil die Sehnsucht nach dem Echten immer größer wird. Und er davon ausgeht, dass die Sehnsucht nach Gespräch und nach Begegnungen wie hier so zunimmt, dass das auch Folge hat. Also das merkt man ja auch bei Jugendlichen, die sich jetzt auch schon zum Teil ausklinken und sagen, ist mir alles zu viel, und das auch als Entlastung empfinden. Das fand ich erstaunlich in dieser Verbotsdiskussion, dass Jugendliche sagen, jo, macht mal, dann bin ich raus aus der Nummer und muss mich da nicht mehr selber kontrollieren, was für uns alle ja schwierig ist. Und das andere, was mir gerade einfällt, auch von diesem Hirnforscher, was für mich immer eine Frage war, was bewegt uns denn dazu, tätig zu werden? Also Angst ist sicher ein Motor, Betroffenheit ist ein Motor, aber der sagte, dass es da eindeutige Studien gibt, ich weiß nicht, ob du das bestätigen würdest, dass es nie der Alarm ist, der die Leute wirklich zum Machen bringt, sondern immer das Umzu, die Zuversicht irgendwo hin. Also es muss eine Geschichte sein, irgendwo hinzugehen und nicht nur irgendwo weg. Das fand er eben eindeutig. Das war für mich immer eine Frage, was müssen wir denn eigentlich machen? Müssen wir die Alarmglocke läuten oder müssen wir eben mehr die Zukunftsgeschichten erzählen, auf die wir Lust haben, wo wir sagen, genau so. Also das, was du auch beschrieben hast, ne? Ich fand, das war schon so eine Zukunftsvision. Eigentlich sollte es die Realität sein, aber es war ja wirklich das Beschwören einer, wo will ich denn leben und was möchte ich denn haben? Findest du das eindeutig, was die richtige Strategie ist, uns in Bewegung zu setzen?
Ja, absolut. Also ich kenne das nur von Fester, der ja im Bereich der Didaktik unterwegs war und auch diese kybernetischen Systeme er sich angeguckt hat. Und da haben wir jetzt auch für unsere Arbeit daraus gelernt und gesagt, dieser Alarmismus, der bringt, also ich muss die Daten und die Fakten auf den Tisch legen, aber immer über sozusagen den Klimawandel und nochmal und nochmal und nochmal. Es ist wichtig, dass klar ist, dass der stattfindet. Aber es hilft nichts, wenn ich immer Weltuntergangsszenarien mache, sondern tatsächlich eher, wie ich damit letztendlich umgehe und diese Zuversicht oder zumindest ich kann was machen, daraus ableite. Und dann, denke ich, kriegt man, genau wie wir hier gesehen haben, unterschiedliche Ansätze, und die Vielfalt der Ansätze, die ist eigentlich das Spannende, und da brauchen wir ganz viele unterschiedliche Menschen und Menschengruppen für, sonst funktioniert das nicht. Und das ist, glaube ich, das, was natürlich die mehr Monokulturen sozusagen haben möchten, letztendlich abgeht. Das Verständnis dafür, wenn man ein soziales System hat, dass man die Vielfalt braucht, um tatsächlich Fortschritt zu generieren. Weil sonst habe ich ja nur eine Sache, Wälder funktionieren auch nicht in Monokultur, die werden auch krank, das funktioniert nicht. Und das ist das Schöne eigentlich, dass wir die Weltvielfalt brauchen, sonst funktioniert, glaube ich, die Zukunft nicht.
Und auch die haben wir ja, wie toll. Und das war ja auch das, was Markus gesagt hat, ne? Zusammen, wir müssen uns zusammentun, und auch da ist euer Buch, finde ich, Ausdruck von, weil das habt ihr auch im Buch betont, dass auch dieses Buch ein Werk von Zusammenarbeit und Netzwerk und Zusammenstehen ist und dass das keiner alleine vor sich hin puzzelt, macht Wissenschaft eben auch nicht. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen sammeln, was wir so in den Köcher tun können für die Zuversicht, was jetzt heute alles schon erwähnt wurde. Vernetzen wurde gesagt, Geschichten erzählen, ich würde noch sagen, begeisternde Geschichten erzählen. Zukunftsgeschichten. In den letzten Jahren waren Dystopien ja in. Vielleicht kommt jetzt was anderes. Gruppen bilden, genau, das Vernetzen und stärker werden. Was gibt's noch, was ihr vielleicht schon anwendet? Was macht Mut, wenn man das alles so anstrengend findet? Am Anfang habe ich ja noch gedacht, so was, wie viel Zuversicht brauchen wir, um tätig zu werden? Und jetzt dreht sich das eigentlich schon, wird zu so einem Kreis, weil das Tun auch Zuversicht als Ergebnis hat und gar nicht als Voraussetzung. Das finde ich spannend. Es ist ja offenbar so, dass das Aktivwerden schon gut tut. Ich komme rum.
Gag am Rande hier. als wir in der Firma angefangen haben mit Computern und so alles, und mittlerweile in Rente, ne, da fiel mir direkt ein, als sie dann EDV sagten und nicht mal mit zu tun hatte, habe ich dann direkt assoziiert, Ende der Vernunft. EDV, Ende der Vernunft.
Ist nicht ganz so schlimm gekommen?
Hat sich bis jetzt nichts geändert.
Ja, ist die Frage. Vielleicht gibt es ja doch auch eine Positivwendung da drin.
Ich finde Gruppenbilden fand ich gut, aber ich glaube, es ist auch gut, außerhalb der Gruppe zu gucken und nicht nur in der eigenen Bubble zu bleiben.
Absolut. Aber das mit Vernetzen würde ich dann auch schon denken, da geht es auch um die Vielfalt.
Ja, vielleicht wie Marc-Uwe Kling mit dem Känguru in dem Neuen vorschlägt. Also das Känguru sagt ja, jeder muss so und so viele Leute anstecken und sagen, ich rebelliere. Einfach jeder hat die Aufgabe, andere Leute damit anzustecken und zur Rebellion aufzurufen.
Das hatten wir auch schon, die Rebellion. Ja.
Also der Auftrag, immer weiterzumachen.
Was gibt's noch im Köcher? Was hast du erfahren aus deinem Untensein? Was gibt Kraft?
Tatsächlich Schwächen als Stärke empfinden, also oder in Stärke umwandeln. Das finde ich ganz spannend, weil ich habe ja vorhin gesagt, man kann sehr labil sein, aber die Labilität oder ich sag mal das, was ich an genetischer Hirnaktivität einfach mitbekommen habe, macht mich zu einem besonderen Menschen. Das hat zwar auch mit meiner Krankheit zu tun, aber das ist eigentlich gar keine Schwäche, sondern ist in der Konstellation extrem besonders. Und dass ich das dann irgendwann verstanden habe, dass es eben nicht nur eine Schwäche ist oder dass es eigentlich überhaupt gar keine Schwäche ist, sondern eine Konstellation, die so ist, die mich zu dem Menschen macht, der ich bin, hat mir eine totale Stärke gegeben und hat mir auch bestätigt oder die Zuversicht gegeben, dass ich das schaffen kann.
Ja, aus einer Erfahrung auch und so ein Umkanalisieren sozusagen. Was man, glaube ich, auch mit Situationen machen kann, wenn wir uns mal kurz an den Lockdown erinnern, dann sind die da besonders gut durchgekommen, die dieser Abgeschiedenheit was abgewonnen haben. Ich erinnere mich da an viele Geschichten, wo Leute gesagt haben, boah, ich habe ein neues Hobby entdeckt oder ich habe irgendwas gemacht, was jahrelang zu kurz gekommen ist. Die haben das gut durchgehalten. Oder Menschen, die im Gefängnis Bücher schreiben oder einen Schulabschluss machen und auch aus so einer Situation irgendwas abgewinnen können. Ah, was ich noch gelesen habe von dem Neurologen, das Areal im Hirn, das der Angst entgegenwirkt, ist die Kreativität, ist das Tun. Also ins Handeln kommen, kleine Schritte. Ich lese gerade Helga Schubert, die am Samstag hier lesen wird, 86-jährige Schriftstellerin. Die hat als ein Motto, das passte dann auch in diesen Abend, dass sie sagt, das Kleine, was du tun kannst, ist viel. Also, dass man mit Kleinem anfängt und daraus was Größeres wachsen lässt.
Also ich hatte mir auch Gedanken gemacht, was jetzt heute Abend vielleicht mein Beitrag zu diesem Thema Zuversicht sein könnte. Und das passt ganz gut zu den Dingen, die jetzt gerade in den letzten Sätzen gefallen sind. Also was ich mein Leben lang nicht vergessen werde, und da bin ich auch sehr dankbar für, ich weiß es nicht genau, wo ich es gelernt habe, wahrscheinlich in der Ausbildung, ich weiß es nicht, oder im sozialen Jahr, egal, ich habe es vergessen. Also ich habe gelernt, manchmal reicht es schon, dass manche Menschen das erleben oder die Chance bekommen, dass sie mal anders wahrgenommen werden oder anders behandelt werden. Und dass es manchmal schon eine Begegnung den Schalter quasi umlegen kann. Also das habe ich schon irgendwie mitgenommen. Also jetzt nicht unbedingt nur für mich, sondern generell, weil ich habe mich auch immer so gefragt, es gibt so viele Menschen, die schlimmsten Dinge erlebt haben und trotzdem also noch zuversichtlich sind. Und ich wünsche eigentlich den ganzen Menschen, selbst denen von der AfD oder sonst wie, auch den Nazis oder was, dass die einfach, ja, ich habe gedacht, das könnte mein Beitrag sein.
Dass sie die Chance haben, du hast eben gesagt, dass sie die Chance haben, einmal anders wahrgenommen zu werden. Das heißt, dass
sie anderes erleben, ja. Ja.
In dem Moment, wo man anders wahrgenommen wird, fühlt man sich selber anders gespiegelt und kann
kann manchmal nur eine Begegnung sein, die dann wirklich fürs Leben ganz, ganz entscheidend ist. Bei mir zum Beispiel, dieser Satz ist nochmal ein anderes Thema, hat mein Vater mal gesagt, Unkraut vergeht nicht.
Aber auch, den hast du auch als positiv abgespeichert und einfach gesagt, ich habe die Kraft, ich durchstehe das. So, ja, absolut. Vielleicht gibt es noch mehr aus dem Köcher.
Ich für mich mache schon mal eine Befindlichkeitsrunde und gehe dabei mir auf den Grund, wie es mir geht. Wenn es mir ganz prima geht, brauche ich da nicht weiter drüber nachzudenken, dann genieße ich die Situation und nehme die so in vollen Zügen. Wenn jetzt irgendwas im Argen liegt, dann mache ich schon mal ein Brainstorming und überlege, welche Ressourcen ich habe, was mir mitgegeben wurde. Und damit meine ich sowohl das, was in mir selber steckt, die Kraft, die in mir selber steckt, und ich sage jetzt mal die Erfolge, die ich in meinem Leben hatte, was ich bewältigt habe, aber auch das, was ich im Zusammensein mit anderen Menschen bekommen habe, von den anderen Menschen, und komme dann immer wieder zu dem Schluss, dass da eigentlich ein ganzes Füllhorn von Ressourcen ist, von Skills, wie man heute so schön sagt, die mir dann halt eben weiterhelfen, auch meinen Tag wieder zu gestalten und eben auch zuversichtlich dann in die Zukunft zu schauen.
Großartig, ja. Das hatten wir auch schon an mehreren Stellen, dieses, ne, Zurückgucken und was haben wir schon bewältigt, was haben wir alles schon hingekriegt, dass das Kraft geben kann für das, was kommt. Wir neigen ja zum Gegenteil und nölen uns so durch die Gegend. Willst du noch was sagen, Markus?
Mir ist heute klar geworden, dass ich noch mehr aus mir rauskommen muss, dass ich noch mehr tun muss, als ich eh schon mache. Nur, wenn ich es heute nicht anpacke, dann kommt auch nichts an bei den anderen.
Aber du hast ja schon die Erfahrung gemacht, dass es ankommt, und das gibt dir Mut, weiterzumachen. Du machst das auch. Du guckst zurück und sagst, haben wir schon geschafft.
Und ich denke mir einfach so, mach weiter so, wie du bist.
Richtig so. Ich muss jetzt hier nochmal anlanden und die Gelegenheit nutzen, dass Claudia Saatmann als Psychologin uns vielleicht auch noch was in den Köcher stopfen kann, wie man zur Zuversicht kommt. Ich finde, da war schon vieles auch, was ich von diesem, genau das, diese Befindlichkeitsrunde und zurückgucken, was gibt mir Kraft, was ist Zuversicht für dich?
Zuversicht ist, ich habe mal in einem schönen Buch gelesen, dass es sowas gibt wie eine Verpflichtung zur Zuversicht. Das fand ich einen sehr schönen Satz, weil ich einfach denke, dass das ein Bereich ist, der sozusagen in unserem Leben schon mit dazugehört, wenn man sich anguckt, was wir immer wieder haben, wo wir immer wieder aufstehen, wo sozusagen wir Sachen erleben, Rückschläge erlegen und trotzdem es immer wieder ein Weiter gibt. Also allein dadurch gibt es schon irgendwo so eine Idee von Zuversicht in uns, die ich auch immer wieder in meiner Arbeit finde, weil ich finde in meiner Arbeit das, was immer da ist, so als Grundtendenz, das war gerade bei Ihnen auch, es ist alles schon da. Also es gibt ja nichts, irgendetwas, auf was wir zurückgreifen müssen, was wir noch oben reinstecken müssen, sondern jeder, der irgendwo wirklich da kommt, braucht eigentlich wieder etwas Vertrauen in die eigenen Kompetenzen. Und in dem Vertrauen in die eigenen Kompetenzen liegt sozusagen eigentlich das Prinzip der Zuversicht. Immer wieder dahin zu kommen, das Vertrauen zu behalten und wieder loszugehen.
Oder es wiederzukriegen, wenn man es verloren hat, ne? In Krisensituationen. Was ist dann das, was uns zurückführt zu dem, was wir eigentlich schon haben, ob wir es vor uns haben oder in uns haben? Das Tun, das Nachdenken, was ist es vor allem?
Ich glaube, das, was wir ganz häufig brauchen, ist Gemeinschaft und sozusagen Resonanz. Und das Gefühl zu haben, ich werde verstanden und ich werde gesehen. Ich glaube, dass die Gemeinschaft, und das ist das, was in Gesprächen ja immer wieder rauskommt, es gibt jemanden, dem ich das erzählen kann, der mich ernst nimmt. Und dann passiert eigentlich letztendlich was, wo wir zurückkommen in die Zuversicht oder wir kommen zurück in das Vertrauen, dass es vielleicht doch nicht so negativ ist, dass wir Angst anders erleben, dass wir Möglichkeiten anders erleben, dass wir etwas nicht mehr so schlimm sehen, weil wir es plötzlich teilen können. Und ich denke, die Gemeinsamkeit und das Gespräch und das Erzählen und das Miteinander austauschen, das ehrliche Mitteilen ist immer genau das, was man ja auch mittlerweile weiß. Angst wird anders erlebt in Gemeinschaft.
Und das ist auch wieder, kommt wieder was zurück, was wir den ganzen Abend schon haben, das Geschichten erzählen und das Verbinden und den Kontakt und die Kommunikation. Und ein Zitat, das ich gefunden habe, das wahnsinnig gut da jetzt hinpasst. Also alles, was ich so an mögliche Resümees gefunden habe, ist eigentlich schon gefallen. Maya Göpel ist mir zum Beispiel aufgefallen, die gefragt wurde, wie schaffen Sie es, optimistisch zu bleiben? Und sie sagt, ich habe gelernt, jede Analyse eine Suche nach möglichen Antworten und Lösungen anzuschließen. Das hilft ungemein. Und ich habe Kinder und liebe Freiheit und da lohnt sich konstruktiver Trotz. Das fand ich auch sehr schön. Und dann gibt es einen österreichischen Lyriker, der auch was Kluges beitragen kann. Ernst Ferstl hat gesagt, Zuversicht ist die Einsicht in die Aussicht. Das ist das, was wir nach vorne gucken. Und das, was die eigenen Fertigkeiten, das ist die Geschichte, der Vogel hat keine Angst, sich auf einen Ast niederzulassen, weil er nicht befürchtet, dass der durchbricht. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der Vogel dem Ast vertraut, sondern den eigenen Fähigkeiten. Das finde ich eine gute Geschichte. Ich glaube, wenn jetzt nicht jemand noch ein schöneres Schlusswort hat oder Daniela sowieso eine Verabschiedung machen möchte.
Kein schöneres Schlusswort, aber auch ein, ich kriege das Zitat nicht ganz hin, aber von Barkow, der Angst vor der Zukunft, die wir fürchten, können wir nur begegnen durch Bilder einer Zukunft, die wir wollen. Und darum glaube ich, dass Visionen und Bilder total wichtig sind. Und zu Verpflichtung zur Zuversicht fällt mir auch noch ein, fiel mir vorhin schon ein, Zuversicht als Verpflichtung zum Handeln eigentlich.
Danke. Sehr schön. Ich habe jetzt einiges im Köcher. Daniela.
Bevor du zum Schlusswort kommst, gibt es noch eine Stimme, würde mich interessieren. Weil absolut. Das sind schon tolle Beiträge von euch. Wer hat noch was auf dem Herzen? Wer hat noch eine Strategie?
Wissen, wo man diese Filme sieht.
Ja, also bei treibsand-film.de kann man das sehen. Und jetzt in Wuppertal laufen die teilweise auch im Kino, dann als einmalige Veranstaltung. Oder Ende des Jahres kommt Stille zwischen uns in Kinos bundesweit. Da muss man dann schauen, wann der Start ist. Das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Oder mich googeln. Also das oder auf einer anderen Suchmaschine.
Wolltest du schließen? Das wird ein Schlusswort.
Vielleicht nur noch eine Sache oder einen Satz. Dieses Vertrauen in Prozesse, also in ganz vielen unterschiedlichen Formen, das wurde ja sogar von der Wissenschaftlerin gesagt, dass wir das manchmal vergessen, dass in dem Moment die Prozesse vielleicht anstrengend sind oder man frustriert ist oder negativ denkt oder so. Aber wenn man den Blick weitet, also ich fand das sehr interessant, was Sie gesagt haben. Dass es manchmal dann doch, auch wenn man jetzt die Demokratiegeschichte, egal was, doch dann irgendwie eine gute Entwicklung entstanden ist. Ist natürlich schwierig in der jetzigen Zeit. Ne?
Weil wir auch zu viel auf die schlechten Geschichten gucken. Daniela,
ja.
Dein Ausblick, deine Zuversicht nach vorne und...
Nein, ich wollte mich erstmal ganz herzlich bedanken bei allen, die heute Abend hier waren, diesen Abend in Gemeinschaft verbracht haben. Und ich denke, dass wir alle einen Riesensack voll Zuversicht mitnehmen werden und vielleicht sogar noch einen zweiten Sack, in dem wir dann ganz viele Werkzeuge, Ideen und Anregungen jetzt auch mitnehmen von Menschen, die wir jetzt kennengelernt haben oder alles, was hier gesagt wurde, um die Zuversicht in dem ersten Sack zu mehren sozusagen. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Das ist jetzt vorläufig der letzte Wüstentalk. Es war der 11. Wüstentalk und wir pausieren erstmal, sage ich jetzt extra, denn unser Projekt Transit ist jetzt leider zu Ende im Juli.
Wie das so ist mit der Verteilung der Mittel, ne?
Genau, der Topf. Wir müssen erstmal einen neuen Topf suchen. Genau, ich möchte mich deshalb... Ja, der genau Trinkgeld. Oh ja, das reicht für den nächsten Wüstentalk. Genau. Ich möchte mich ganz, ganz, oder wir möchten uns ganz, ganz herzlich bei Annette Hager bedanken. Annette, das. Meine reizende Assistentin und Namensvetterin Daniela überreicht mal eben die Blumen, weil mir eine Hand fehlt. Genau, mit dem Eimer, ja, es geht nicht anders. Genau, sonst haben wir ja die Sinnflut. Liebe Annette, das hast du ganz wundervoll gemacht. Es ist nur eine Pause. Wir machen weiter. Wir arbeiten dran. Wir werden die Töpfe finden. Die Kulturkryptowährung oder was auch immer wird uns vom Himmel fallen. Keine Ahnung. Und ja. Wolltest du jetzt noch was sagen?
Vielen Dank. Ich glaube sehr an dieses Format und ich hoffe, dass wir weitermachen. Das fände ich schön.
Es gehört auch zur Färberei und wir können uns das gar nicht wegdenken.
Und so eine Vielfalt an Menschen und Meinungen wie hier habe ich wirklich selten erlebt. Das ist eine tolle Mischung. Vielen Dank.
Genau, und apropos Kettenbrief, beim nächsten Wüstentor kommt ihr wieder. Wir werden das ankündigen und dann bringt ihr mindestens 2 Leute noch mit. Mindestens. Ja, unser Projekt Transit Oberbarm geht jetzt leider zu Ende, haben wir gerade schon gesagt. Wir haben noch 2 Monate und wir möchten euch ganz herzlich einladen zu unserer Abschlussveranstaltung. Ihr habt da Einladungen, VIP-Einladungen, nur für euch exklusiv. Und ihr könnt da scannen, mehr zum Abschluss. Es ist ein bisschen schwierig mit dem Scannen. Man muss gucken, dass nicht zu viel Licht auf das Gold fällt. Das ist immer so, weil dann ist das Gold weg. Ne? Dann klaut es jemand. Deswegen müsst ihr ein bisschen üben schon mal. Ne? Unsere Abschlussveranstaltung heißt Signale aus Oberbarm. Wir haben viele Jahre gesammelt, 3 Jahre gesammelt und eigentlich davor auch schon nach allem, was hier in Oberbarm zu finden ist. Und willst du weiterreden?
Ja. Ja, und diese Fundstücke, Schätze, Reichtümer aus diesem Viertel von den Menschen, die Geschichten, die ihr und andere uns auf der Straße oder hier im Café erzählt haben, die fließen alle ein. Und zwar werden wir eine Golden Record machen in Anlehnung an das große Projekt der NASA 76. Ihr erinnert euch, ihr wart dabei. Voyager Kapsel, ja, die goldene Schallplatte. Und da wurden ja Lebenszeichen von Menschen, Bilder, Zeichen der Menschheit für Wesen im All draufgedruckt und dann ins Universum geschossen. Und wir werden das hier in Oberbarm machen am 29. Diese goldene Scheibe aus Oberbarm, ja, in Kombination mit ESA, Köln und NASA, wird hier vom Vorplatz der Färberei live dann in den Weltraum teleportiert. Wäre schön, wenn ihr alle dabei seid und Zeugnisse bringt, ja. Persönliche Zeugnisse, der Abend fließt natürlich auch ein und wird natürlich für andere Wesen im All ebenso hörbar sein, ja, wie für die inneren Stimmen in uns und das Eis unter dem Meeresspiegel.
Okay, ich kann nicht mehr folgen. Aber das ist dann auch das Narrativ, das wir vorhin gesucht haben für die Zukunft. Das ist nicht nur für die Aliens, sondern auch für die Zukunft. Genau, das werden wir konservieren, exzerpieren und ins All schießen. Seid dabei, 18 Uhr, 29. Mai. Und was sonst noch läuft, könnt ihr hier aus unserem Kulturflyer entnehmen. Der ist ganz brandneu, brandheiß. Und schaut mal rein und kommt vorbei. Dankeschön, kommt gut nach Hause.
Gute Reise. Und lasst uns ruhig noch ein Weinchen oder eine heiße Milch, Buttermilch, dann zusammen hier einnehmen. Ja? Gut.